Lebenslinien zwischen Kopf, Herz und Schicksal. Der Podcast über Gesundheit, Leben und Pflege.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lebenslinien, dem Podcast der GFO. Heute aus Bonn und es geht um etwas, das uns alle interessieren sollte, nämlich gesunde Ernährung. Grundsätzlich ist jedem von uns klar, dass eine gesunde Ernährung gut für uns und unseren Körper ist. Aber was genau ist jetzt gesunde Ernährung? Immer nur Salat und Magerkost? Und wo bleibt denn der Genuss? Wieso fällt es vielen von uns so schwer, sich gesund zu ernähren? Und kann gesunde Ernährung eigentlich auch nachhaltig sein? Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Birgit Terjung, Fachärztin für Innere Medizin, Gastroenterologie und Ernährungsmedizin und ärztliche Direktorin hier an den GFO-Kliniken in Bonn, Chefärztin Innere Medizin und fangen wir einfach mal an. Als erstes könnten Sie mal sagen, was eigentlich Gastroenterologie ist und was ich sehr spannend fand auch, was ist eine Ernährungsmedizinerin?
Herr Haafs, herzlichen Dank für die wirklich netten einführenden Worte. Und ich sehe schon, Sie stolpern genau über das, über was wir auch alle stolpern. Wenn andere über Gastroenterologie sprechen, dann kommt da meistens Gastrologie raus. Also sowas wie Astrologie oder irgendwas. Ich mache es noch ein bisschen schwieriger. Gastroenterologie, Hepatologie. So, ich löse Ihnen das jetzt mal auf. Gastro ist die Kunde vom Magen, Entero ist die Kunde vom Darm und Logie ist immer die Leere und Hepato ist dann die Leere von der Leber. Das heißt, wir sind eigentlich zu Deutsch Spezialisten für den Magen-Darm-Trakt und die anhängenden Verdauungsorgane, also die Leber, Galle und die Bauchspeicheldrüse. Wenn Sie wollen, sind wir im ganzen Körper aktiv, nur nicht im Kopf. Aber auch da gibt es wieder Verknüpfungen mit der berühmten Darm-Hirn-Achse. Vielleicht kommen wir irgendwann andermal nochmal dazu. Spannendes Thema haben Sie rausgesucht. Gesunde Ernährung.
Ja, wir haben einfach gemerkt, dass das wirklich ein Thema ist, was viele Menschen interessiert, aber im Grunde genommen viele gar nicht so genau wissen. Man weiß so im Grunde genommen, ja, ich muss einen Apfel essen, der hält den Doktor fern, aber was eigentlich da alles dranhängt. Trotzdem, ich muss nochmal darauf zurückkommen, was macht die Ernährungsmedizin?
Ja, die Ernährungsmediziner sind aus meiner Sicht natürlich super wichtig. Das sind aber nicht immer nur Gastroenterologen. Das kann eigentlich jeder werden, der Medizin studiert hat und einen Facharzt für Allgemeinmedizin, Innere Medizin, aber häufig auch Chirurgie macht. Und man macht dann eine Weiterbildung, eine Zusatzausbildung in ganz vielen Ernährungsfragen. Genau, man hat ja Probleme überall im Körper, ob es die Bluthochdruck ist, ob es die Herzerkrankungen sind, Lunge, Magen, Darmtrakt, überall dort spielt Ernährung letztlich eine Rolle und dann macht man einen ja fast 100-stündigen Kurs und noch ganz viele Fallseminare und erwirbt dann vor der Ärztekammer nach einer Prüfung die Zusatzbezeichnung Ernährungsmedizin. Klingt total schick, man fühlt sich auch nachher gewappnet für die Welt und als ich das gemacht habe, habe ich nachher nur noch mit Rapsöl gekocht, weil ich gelernt habe, Rapsöl ist überhaupt das Allerbeste und das Gesündeste. Man ist nachher ziemlich gut aufgestellt für Ernährungsfragen. Sie lernen aber nicht kochen. Das war nämlich das Erste, was mir gesagt wird. Machen Sie doch diese Ausbildung. Sie sind Frauen, können bestimmt kochen. Das ist das Einzige, was ich natürlich dort nicht gelernt habe, sondern bin tief in die Prozesse im Körper eingedrungen und habe festgestellt, wie Ernährung Gutes anrichten kann und wenn man sie nicht so gesund gestaltet, was es auch für nachteilige Folgen kann. Dadurch ist die Bezeichnung Ernährungsmedizin entstanden und sollte und immer mehr auch von Kollegen erworben werden, damit wir uns einfach gut in dem Bereich auskennen. Denn ich arbeite so ein bisschen nach dem Slogan, du bist, was du isst. Und da kann man selber sehr, sehr viel gestalten, wenn man seine Ernährung entsprechend anpasst. Und da sind dann wir Ernährungsmediziner und Medizinerinnen wieder zuständig, dem einen oder anderen ein bisschen von medizinischer Seite zu raten, aber nicht zu vergessen, die echten Praktiker sind häufig die Ernährungstherapeuten, konkret gesprochen, das sind die Ökotrophologen, die Ökotrophologie studiert haben oder auch eben Diätberater, die noch ganz andere praktische Tipps geben können. Wir sind so ein bisschen mehr vergeistigt, haben das also mehr von der medizinischen Seite. Zusammen mit den Ernährungstherapeuten sind wir super stark und können gute, viele Tipps geben zu gesunder Ernährung, aber auch zur Ernährung eben bei Erkrankungen, wie man dann wieder gesünder werden könnte.
Es ist nicht schlimm, wenn Sie nicht kochen könnten. Wir Männer haben ja in unserer Emanzipation das jetzt auch übernommen. Deswegen, ich koche auch zu Hause. Und darauf kommen wir noch zu sprechen, gebe ich mir da auch große Mühe, dass es relativ gesund ist. Jetzt fangen wir mal so eigentlich so ganz bei unten an. Ich habe jetzt wie immer groß in meinem Freundeskreis und bei meiner Mutter recherchiert, was ist eigentlich gesunde Ernährung? Und die Vorstellungen meiner Mutter sind noch deutlich anders als jetzt, sagen wir mal, die Ernährungstipps von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Was ist denn für Sie als Fachärztin gesunde Ernährung auf diesem weiten Feld?
Na, ich kenne ja jetzt Ihre Mutter nicht, aber vielleicht ist die ja auch schon so auf dem Weg, dass sie sich gesund ernährt, wie wenn sie im Mittelmeerurlaub wäre. Für mich ist gesunde Ernährung ganz banal runtergebrochen, mediterrane Kost. Also die Vorstellung oder
Pizza.
Pizza nicht zwingend, aber viel Obst, viel Gemüse, viele also Früchte, Saaten, das sind die ganzen Nüsse, gesunde Öle. Da komme ich wieder, warum ich so elektrisiert war nach der Weiterbildung. Also gute Öle, Rapsöl, Olivenöl, aber auch Öle, die sehr viele Omega-3-Fettsäuren enthalten, Leinöl, Hanföl, das sind tolle Öle. Wenig tierische Produkte. Das heißt, das müssen wir gleich nochmal ein bisschen auseinandersortieren, wie viel tierische Produkte gesund sind. Lieber Fisch statt Fleisch, weniger Joghurt, weniger Käse. Und wenn man ans Mittelmeer fährt, denkt man immer, ja, cool, das ganze Weißbrot ist doch super dort. Nee, das sollten sie weglassen. Alles andere können sie da gut genießen. Und übrigens, das gute Glas Rotwein gehört natürlich auch dazu. Und dann trinken sie, weil es da heiß ist, 2 Liter am Tag und dann ist es super. Und wenn sie das hierher transportieren, dann leben sie zunächst mal gesund.
Schade, ich hätte mich jetzt schon gesehen, sehr mediterran zu sein, indem ich Weißbrot esse, Pizza und war das 2 Liter Wein am Tag? Nee, sie meinten natürlich Wasser. Ne? Ein Gläschen, das gute Gläschen Wasser zum Abend und ansonsten 2 Liter Wein sind sehr gesund. Nein, das mit der mediterranen Ernährung ist ja schon so ein Grundbegriff geworden. Viele verwechseln es leider wirklich dann eben Pizza zu essen. Das ist jetzt der nächste Punkt, wo ich da anschließen kann. Bei mediterraner Ernährung ist sofort jeder dabei und sagt, das klingt gut, das klingt lecker und mal Tomate, mal ein Mozzarellachen da drauf ist nicht so schlimm, aber viel Fisch, Gemüse. Oder viele assoziieren ja gesundes Essen mit Verbot, mit Rohkost, Zuckerverbot, Fettverbot, ab und zu mal ein kleines Salatblättchen, absolute Askese und vor allem mangelnder Genuss. Wie sehen Sie das jetzt?
Oh, Herr Hafs, das klingt ja schrecklich. Also gutes Essen ist ganz bestimmt nicht das, was Sie gerade vorschlagen. Es gibt eigentlich weniger Verbote als Gebote. Dass Sie sich gesund ernähren bedeutet, ich sag's mal, wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, das ist ja so ein bisschen der Taktgeber in Deutschland, das auch vorgibt, dass sie möglichst reichlich Obst und Gemüse essen. Und das macht man ganz einfach, indem man sich vielleicht einen Apfel mit zur Arbeit nimmt, dass man sich eine Banane mit zur Arbeit nimmt. Man muss sich ja nicht einbilden, dass wir uns dann da hinstellen und einen kleinen Obstsalat schnibbeln. Das macht ja eigentlich so gut wie keiner. Oder ich mache sicherlich auch nicht. Und dann nimmt man sich noch ein paar Gemüsesorten mit, ein paar Tomaten, ein bisschen Gurke. Dann haben Sie schon mal für den Tag ganz gut Obst und Gemüse mitgenommen. Und wenn Sie es dann abends noch schaffen, Gemüse oder Salat zu essen, ist das schon mal super. Sie sollten versuchen, dann nicht abends alles Gute wieder zunichte zu machen, indem Sie eine große Pizza essen. Vielleicht, wenn es so, ja, natürlich ab und zu eine Pizza, aber Pizza ist ein Stichwort, das müssen wir, glaube ich, gleich nochmal berühren. Hochverarbeitete Lebensmittel ist ein ganz wichtiges Thema. Das würden wir aber vielleicht gleich, wenn ich darf, dann erstmal gesondert berühren, denn ich muss Sie jetzt ja noch für meine mediterrane Kost begeistern, also das ist das Obst und das Gemüse. Und für all die Muffel, die Obst- oder Gemüsemuffel, es ist auch schon ausreichend, wenn Sie noch eine Portion Obst oder Gemüse von den 2 bis 3 Portionen Gemüse oder Obst und 1 bis 2 Portionen Obst jeweils, immer so im Wechsel, können Sie mindestens eine Portion durch Nüsse ersetzen. Also eine Handvoll Nüsse mal schnell genommen, Walnüsse oder auch gemischte Nüsse, aber bitte jetzt keine gesalzene Nüsse oder sonst wie versetzte Nüsse und auch kein Studentenfutter. Da ist jetzt wieder sehr viel Zucker drin oder Salz, sondern einfach eine Handvoll Nüsse ersetzt ganz super auch noch Obst und Gemüse. und er enthält vor allen Dingen ganz viel Omega-3-Fettsäuren, die extrem gesund sind. Extrem gesund heißt in dem Sinne, die wirken antientzündlich. Die Omega-3-Fettsäuren sind etwas, die in unserer Darmflora Gutes anrichten, weil dann Bakterien heranwachsen, die eher Stoffwechselprodukte bilden, die antientzündlich wirken können, also entweder vorbeugend antientzündlich oder auch bei Erkrankungen antientzündlich wirken. Also ganz wichtig, denken Sie an die Nüsse. Und dann machen Sie Ihren Salat noch an mit einem guten Öl, wie ich vorhin gesagt habe. Es ist weniger das Olivenöl, was so ganz, ganz, ganz gut ist, sondern ab und zu eben mal ein Rapsöl oder ein Leinöl oder ein Hanföl. Da ist ein hoher Anteil an Omega-3-Fettsäuren nochmal drin. Das kann man natürlich irgendwie auch ein bisschen kombinieren mit Olivenöl, was zweifelsohne besser schmeckt. Dann haben Sie schon sehr viel Gutes getan und dann, ich weiß ja nicht, wie es bei Ihrer Mutter ist, Frau Herr Hafs, also Sie müssten dann Ihre Mutter oder manche überzeugen, dass Sie nicht jeden Tag Fleisch essen oder nicht jeden Tag Wurst essen. Das ist ja noch das, was man so begreift. Ich kann mir gutes Essen leisten, ich kann mir jetzt was leisten und jeden Tag kommt das Fleisch auf den Tisch. Das ist ein Problem, weil Fleisch, vor allen Dingen eben auch Schweinefleisch oder rotes Fleisch, wieder auch bewirkt, dass die Darmflora sich verändert und häufig eben diese antientzündlichen Produkte nicht entstehen und es sogar günstigend zur Krebsentstehung wirken könnte. Das heißt, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ist jetzt richtig streng geworden. Die sagt, sie dürfen pro Woche, jetzt halten Sie sich fest, 200, maximal 300 Gramm Fleisch inklusive Wurst essen. Jetzt rechnen Sie das mal runter, das ist nicht viel. Mhm. Da sehe ich bei manchen manchmal schon ganz traurige Gesichter. Es war früher ein bisschen mehr. Und warum ist das geändert worden? Nachhaltige Ernährung, weil eben gerade die Produktion von tierischen Produkten einen sehr ungünstigen CO2-Fußabdruck hinterlässt. Und deswegen hat man gesagt, da müssen wir runter von, um einfach nachhaltig zu sein und in Richtung Klimawandel günstig zu wirken. Dann können Sie aber, die Fischliebhaber unter Ihnen, 2 bis 3 Mal in der Woche einen fetten Fisch essen. Wer das nicht mag, muss dann leider mit Obst und Gemüse Vorlieb nehmen. Und dann hat man auch die tierischen Milchprodukte ein bisschen reduziert und gesagt, nein, nicht jeden Tag einen Liter Milch, sondern ein Glas Milch oder einmal ein Joghurt, aber nicht dadurch den Hunger stillen, weil auch da wieder tierische Produkte, Darmflora wird beeinflusst und Nachhaltigkeit ist ein Thema. Letztes Jahr um diese Zeit sind diese Empfehlungen rausgekommen und da ging ein Aufschrei durch die Bundesrepublik, weil da drin steht, ein Ei pro Woche nur noch, ein Ei pro Woche. Egal, ob Sie Kuchen essen, ob Sie es in den Keksen haben oder ob Sie es zum Frühstück essen. Dieses eine Ei pro Woche war aber im Wesentlichen auch unter Nachhaltigkeitsaspekten gesagt worden. Theoretisch 2 bis 3 Eier pro Woche sind in Ordnung, aber das war letztes Jahr die Osterrevolution, würde ich es mal so nennen. Und ein Tipp zum Abschluss. Der Kaffee gehört natürlich auch noch zu einem guten mediterranen Essen, der Espresso oder Espressino nachher. Da kann ich Ihnen auch Hoffnung geben. 3 Tassen Kaffee am Tag sind gut. Ich muss hier sagen, wir sitzen hier auch ganz gemütlich mit einer Tasse Kaffee, weil ich meine 3 Tassen heute noch nicht hatte, musste Herr Habs heute mitleiden.
Jetzt hatten Sie das eben schon angeschnitten. Das wäre eigentlich einen eigenen Podcast wert, aber so kurz wie möglich mit diesen hochverarbeiteten Lebensmitteln. Manche gucken ja mittlerweile auch Kochsendungen oder wo jemand die Produkte der Industrie nachkocht und dann muss man ja schon sagen, kommt einem manchmal schon der Ekel hoch. Viele Leute können nicht kochen oder brauchen einfach mal ganz schnell was auf den Tisch und schaffen das zeitlich auch nicht. Welchen Tipp hätten Sie da?
Das Thema hochverarbeitete Lebensmittel ist ja etwas, was im Moment ganz en vogue ist. Und man muss erstmal vielleicht noch ein bisschen tiefer an der Definition anfragen. Denn wenn man sich jetzt mal ganz ehrlich fragt, was sind hochverarbeitete Lebensmittel, da gibt es gar keine ganz, ganz klare Definition zu. Das sind einfach Lebensmittel mit ganz vielen verschiedenen Bestandteilen, die dann zu einem Ganzen zusammengefügt werden. Also das Klassische ist leider auch Pizza. Deswegen war Ihre Pizza jetzt zwar wahnsinnig lecker, ich liebe auch Pizza, aber sie ist eben hochverarbeitet und deswegen sollte man sie dosiert essen. Es ist ja nicht so ein Verbot, sondern nur ein Gebot, dass man das dosiert genießt. Vielleicht nicht eine ganze Pizza, eine halbe Pizza und nicht jeden zweiten Tag eine Pizza, sondern vielleicht nur alle 10 Tage. Und diese hochverarbeiteten Lebensmittel, das sind, ist eben Müllpizza, es sind aber auch diese ganzen Spreads, die man kaufen kann, diese ganzen Cremes, die eben zusammengefügt sind, oder auch Fertigprodukte, die denn das Label tragen. Sie sind sehr gesund, weil sie jetzt vielleicht auch das Label Bio noch tragen. Bio bezieht sich ja dann nur auf die Zutaten, aber nicht unbedingt auf die Zusammensetzung. Da muss man ein bisschen genauer schauen. Also konkret gesprochen, eigentlich die Einzelzutaten nehmen und auch selber zusammenfügen und ein bisschen auf diese ganzen Verbindungen, also noch auch die Emulgatoren zu verzichten, dann sind sie sicherlich gesund unterwegs. Und das muss ich meinen Patienten, ich behandle eben als Gastroenterologin ganz viele Patienten mit Darmentzündungen. Das ist sicherlich der wichtigste Tipp, den ich denen im Moment geben muss. Damit können sie ihre Darmflora sehr, sehr günstig beeinflussen, dass wenig bis kaum entzündliche Wirkungen entstehen durch die Darmbakterien. Ich habe vorhin gesagt, die spielen eine wirklich immer größere Rolle, die Stoffwechselprodukte unserer Bakterien. Jeder hat so sein eigenes Mikrobiom und das ist ganz wichtig, dass wir das echt günstig beeinflussen können. Wir haben für so vieles Medikamente, tolle Medikamente, aber bei der Ernährung können wir echt gut selber anpacken. Und das sollten wir auch tun über so einfache Tricks. Und man muss nicht darben. Und der Körper gewöhnt sich wirklich schnell an. Und häufig sind diese hochverarbeiteten Lebensmittel eben auch mit Zusatzstoffen wie viel Salz oder viel Zucker versetzt oder sogar mit Zuckerersatzstoffen. Und dann haben sie diesen Effekt, dass sie richtig Lust wieder auf viele Chips kriegen oder auf andere süße Sachen, weil der Blutzuckerspiegel ansteigt und sie dann wieder nachlegen müssen. Und das ist die große Gefahr bei diesen ganzen Themen, wenn man nicht diese Originalprodukte einzeln zu sich führt.
Ich persönlich also versuche mich gut zu ernähren. Ich koche schließlich auch selber. Ich weiß also auch, wie eine Zwiebel kleingeschnitten wird und wie man was zusammenrührt, also jetzt ohne Emulgatoren. Scheitere natürlich aber auch das ein andere Mal, dass ich dann sage, oh, jetzt habe ich mal Bock auf so Fraß. Ja, also, dann fahre ich auch gerne zu McDonald's oder lieb die Currywurst. Wie würden Sie aber sagen, welchen Tipp kann man jemandem geben, dass der sich ein bisschen aus dieser Falle, Zuckerfalle, wenn ich ganz ehrlich bin. Da bin ich nämlich immer noch ein bisschen drin, was dieser Zuckerfalle lösen kann, ohne deswegen in Askese und in irgendeiner Höhle leben zu müssen.
Ja, ich glaube, Sie sprechen wirklich einen extrem wichtigen Punkt an. Diese Askese oder dieser Komplettverzicht ist das Falscheste. Das klappt nicht. Das kennen wir ja auch von den ganzen Diäten. Dann macht man eine Diät, ist total happy, dass man abgenommen hat. Und dann kommt dieser Hunger und dann isst man wieder alles, was man vorher auch schon immer gegessen hat, und dann dankenswerterweise nimmt man dann noch mehr zu als vorher. Kleiner Einschub, warum ist das so? Wenn Sie eine Diät machen, stellt sich während der Diätphase unfairerweise Ihr Körper auf einen viel niedrigeren Kalorienverbrauch ein, den Sie am Tag zu sich nehmen können. Also vorher vielleicht 2000 Kalorien und nach der Diät hat er beschlossen, jetzt können Sie nur noch 1800 Kalorien verbrauchen und dann nehmen Sie schon zu. Also Kave, Jojo-Effekt. Diese Diäten bringen überhaupt nichts. Deswegen eben ist diese gesunde, aber regelmäßige Ernährung der beste Garant dafür, dass sie abnehmen. Und da ist diese berühmte Zuckerfalle sicherlich ein ganz wichtiger Teil. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, wie Sie gesagt haben, wenn Sie einen Schmacht haben auf Currywurst, habe ich übrigens auch, ne? Alle denken immer, ich lebe so gesund. Natürlich habe ich auch einen Schmacht gerade auf Currywurst und auf zuckerhaltigen Ketchup. Da könnte ich für weite Meilen gehen. Und das muss auch sein. Man muss auch diese Sünden auch einmal machen, denn der Körper braucht auch manchmal etwas für die Seele. Aber dann muss man versuchen, wieder in die Mittelposition zurückzukommen und vielleicht an den Keksen auf der Theke beim Arbeitsplatz vorbeizugehen, an den Süßigkeiten und lieber den Hunger dann doch zu stillen mit etwas, was den Magen füllt. Und da sind wir leider wieder bei dem Obst. Aber damit das schnell geht, denn wir haben ja, wenn wir so einen Zuckerhunger haben, nicht viel Zeit, dann muss das schon kleingeschnippelt sein und wir müssen es essen oder viel Flüssigkeit zu sich nehmen, dass man an dieser wunderbaren Keksschale vorbeikommt. Denn die Keks oder Schale oder den Kuchenteller, den bedauern Sie nach 2 bis 3 Stunden sehr, weil dann nach Essen der Kekse steigt der Blutzuckerspiegel nach oben. Man ist sehr, sehr glücklich, man ist gesättigt und nach 2 bis 3 Stunden fällt der Zuckerspiegel ab und man fühlt dieses wahnsinnigen Heißhunger, den Sie dann haben und auch nicht jetzt dann logisch überlegen können, jetzt soll ich irgendwas Gesundes essen, dann müssen Sie essen, weil der Zuckerspiegel einfach zu niedrig ist. Das ist dann ein Warnsignal des Körpers, man muss essen. Und dann müssen Sie nachessen. Und das sollte man einfach vermeiden. Also lieber nur einen Keks statt 5 Keksen oder dann doch nochmal was Gesundes dazwischen schieben. Das klingt jetzt so nicht machbar, aber der Körper gewöhnt sich um. Und wenn man immer wieder versucht, ein bisschen weniger Zucker zu sich zu nehmen, dann kann ich Ihnen versprechen, dass der Körper lernt, die Dinge nicht so süß essen zu müssen und auch da nicht so eine Lust drauf zu haben. Das ist aber ein Weg, der braucht ein bisschen, der braucht sicherlich ein paar Wochen, aber dann stellt sich der Körper um, weil sich dann die Darmflora auch ein Stück weit umgestellt hat und dann auch wieder andere Signale sendet. Also Sie sehen schon, es geht ganz viel über die Darmflora und das haben Sie selber ein Stück weit in der Hand, was Sie essen.
Wirklich erstaunlich, dass die Darmflora einen solchen Einfluss auf wirklich alles im Körper hat. Jetzt haben wir so über gesunde Ernährung gesprochen. Sie haben auch schon ein paar Tipps gegeben, dass man eben auch den Espresso genießen darf. Sie haben, wie ich finde, auch schon sehr schön gesagt, dass man ohne mahnenden Zeigefinger, sondern dass auch Sie Ihre Schwächephasen haben. Wenn man sich jetzt im Netz über gesunde Ernährung informiert, taucht ja auch oft das Schlagwort nachhaltige Ernährung auf. Alles ist nachhaltig und wie sieht das denn mit der nachhaltigen Ernährung dann aus? Ich muss mich also gesund ernähren, nachhaltig ernähren. Das heißt, ich verzichte auf Obst wie Bananen, Orangen und lutsche an meiner Schwarzwurzel und esse die rote Rübe und dann am besten nur noch aus der Region. Das heißt, mein Speiseplan wird dann gleich null oder was ist dann nachhaltige Ernährung für Sie?
Ich stelle mir Sie gerade lutschend an der Schwarzwurzel vor. Das ist etwas, das Bild muss ich erstmal vor meinen Augen tanzen lassen. Aber Sie haben natürlich recht. Ne? Dann kommen ganz viele Vorurteile. Was darf ich nicht? Also Banane, Kiwi, Avocado, all die Dinge, die von weit her transportiert sind, sind natürlich eine Diskussion. Aber man muss vielleicht einmal noch mal ein Stückchen weiter vorne anfangen. Was versteht man eigentlich unter nachhaltiger Ernährung? Und das ist gar nicht so, wie ich vorhin auch gesagt habe, mit den hochverarbeiteten Lebensmitteln. Das ist gar nicht so ganz klar definiert. Wir wollen einen geringeren CO2-Fußabdruck hinterlassen. Und was können wir dazu beitragen? Also was können wir hier lokal dazu beitragen? Und das wäre sicherlich, wenn wir eher regional angebaute Produkte kaufen, also weniger Transportwege. Wenn wir saisonal einkaufen, das heißt, ich muss nicht die Erdbeeren im tiefsten Winter essen und die dann aus warmen Ländern herantransportieren lassen, auch wenn es furchtbar lecker ist. Ich sollte eben versuchen, Getreide hier aus der Region zu bekommen. Aber dennoch ist der größte mahnende Finger sicherlich im Bereich der tierischen Produkte zu sehen, die enorm viel CO2 verbrauchen bei ihrer Herstellung. Also ganz weit vorne das Rindfleisch, ganz weit vorne auch die Hühnerzucht. Deswegen eben wirklich diese Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Mäßigt euch mit dem Fleischgenuss, mäßigt euch mit dem Eiergenuss. Dann hat man schon sehr, sehr viel für den ökologischen Fußabdruck getan. Und dann wäre es natürlich super, wenn man nicht so lange Wegstrecken hat, wenn wir die Boundaries, so wie sie ja genannt werden, die verschiedenen Bereiche, wo wir im Bereich des Klimawandels schon die Grenzen überschreiten, eben auch im Bereich der Ernährung, nicht die Überfischung der Meere haben, dass die Anbauprodukte ausreichen, eben nicht nur für uns, sondern eben für alle Menschen ausreichend Essen zur Verfügung stehen und angebaut werden kann. Das sind ja die Gedanken, die dahinter liegen. Aber ich denke, wenn wir einfach mal ganz banal hier vor Ort denken, dann regional auf dem Markt einkaufen gehen und nicht die ganz fern transportierten Dinge überwiegend kaufen. Ich glaube, ganz sollte man nie immer so absolutistisch vorgehen, sondern mit Augenmaß vorgehen. Und dann hat man schon sehr viel für die Nachhaltigkeit getan. Und ganz wichtig, ein anderes Nachhaltigkeitsziel, was immer vergessen wird, ist, dass wir viel zu viel Nahrungsmittel wegschmeißen. Das heißt, recyceln, zur Verfügung stellen, reuse und auch die Verbrennung von Nahrungsmitteln. Das ist zum Beispiel ein riesiges Thema. Viele von uns, die jetzt ja vielleicht zuhören, kommen aus dem Krankenhausbereich. Da wird enorm viel Lebensmittel weggeschmissen aus den Hotels, aus den Restaurants, dass man die doch nochmal weiterverwerten kann oder zumindest Biogasanlagen dann zuführen kann. Also da gibt es viele, viele Themen. Habs, ich habe richtig Lust, mit Ihnen da nochmal drüber zu sprechen.
Also ich glaube auch, das ist wirklich einen eigenen Podcast wert. Denn auch hier fand ich jetzt sehr schön. Sie heben nicht den Zeigefinger und sagen, man muss vegan sich ernähren. Ich versuche, sagen wir, aber mehr aus gesundheitlichen Gründen auf Fleisch ein bisschen zu verzichten. Käse wird mir noch schwer fallen. Da muss ich ehrlich sein, da bin ich jetzt noch nicht so bei. Ich versuche vegane Produkte aus zumindest. Versuche dann aber zumindest auf das Bioprodukt aus der Region umzugreifen, wenn es ein Fleischprodukt ist. Und ich versuche, sagen wir mal, ich trinke das Wasser aus dem Hahn. Ich verstehe nicht mehr, warum ich mir Wasser in Plastikflaschen hole, das über 300 Kilometer aus irgendeiner Quelle in Süddeutschland geschafft wird. Wir sind schon am Ende leider. Ich glaube, dass wir uns demnächst noch ein paar Mal wiedersehen, denn das mit dem nachhaltigen Ernährung, das konnten wir leider nur so anreißen. Ich danke Ihnen sehr, sehr für das Gespräch.
Herr Haft, ganz herzlichen Dank. Das war ein super Austausch, den wir haben. Und vor allen Dingen Ihre praktischen Beispiele zeigen ja einfach immer noch mal, wo wir den Finger reinlegen können. Und ich glaube, weniger ist mehr. Ein bisschen verzichten, ein bisschen gut auswählen. Aber bitte nicht alles als Verbot betrachten, sondern als große Chance, sich mediterran zu ernähren, mit ein bisschen Rotwein, mit viel Wasser, mit viel Saaten und Samen und Ölen und viel, viel Obst und Gemüse, wenig Fleisch, wenig tierische Produkte. Und dann kann ich Ihnen versprechen, Ihre Darmflora und Ihr Körper wird es Ihnen danken und es wird Ihnen vor allen Dingen auch noch schmecken.
Und viele Menschen werden dann auch das Wort habe ich jetzt letztens mal gelernt, den Meteorismus mal in den Griff kriegen. Das können Sie im Internet nachschlagen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, die Sendung hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir hören uns definitiv wieder und beende die Sendung nicht nur mit dem Vorsatz, mich noch gesünder zu ernähren, sondern wie immer mit dem Satz des glorreichen Joe Stormers: The future is unwritten.